Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Unser Rentensystem muss reformiert werden. Das steht bereits heute fest. Eigentlich wissen es alle. Warum? Das werde ich gleich nochmal besprechen. Außerdem möchte ich die Frage diskutieren, ob die Entwicklung der künstlichen Intelligenz möglicherweise eine Lösung für unser Produktivitätsproblem darstellt. Und ich sage euch was, das Ergebnis ist einigermaßen überraschend. Legen wir los. So, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, mit denen ich gesprochen oder auch ein Foto gemacht habe auf der Invest am vergangenen Wochenende. Ich kann es nur immer wieder betonen. Social Media ist für mich nicht unwichtig, denn ich laufe nun mal nicht mit Fähnchen durch die Innenstadt und soweit ich weiß, schalte ich auch nirgendwo Werbung. Und Achtung, ich schreibe auch niemanden auf irgendwelchen Kanälen an und sage, komm in meine Gruppe. Das bin dann nicht ich. Was ich aber mache, ist Social Media. Und dennoch sage ich, eigentlich bräuchte die Welt etwas weniger Social Media und sie bräuchte mehr persönliche Begegnung. Denn selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wenn man sich das sagt, in die Augen dabei schaut, die meisten Menschen möchten Harmonie, die meisten Menschen möchten nett miteinander umgehen. Und auf der Invest habe ich wirklich nur nette Gespräche geführt, auch mit denjenigen, die nicht meiner Meinung waren. Das war sehr, sehr angenehm und solche Begegnungen schätze ich sehr. Also vielen, vielen Dank dafür. Und bevor wir jetzt direkt hier einsteigen in ein aus meiner Sicht sehr spannendes Thema, möchte ich euch um eure Mithilfe bitten. Denn es gibt da so einen kleinen, aber feinen Sparten-Podcast namens By the Dip. Die meisten von euch werden ihn kennen. Meine Kollegen Sebastian Hell, Timo Bautzus und ich sind dort sehr häufig nicht einer Meinung, aber genau das macht es vielleicht aus. Diejenigen, die ihn kennen, ich möchte hier natürlich nur Stimmen haben, die auch wirklich mit Überzeugung das machen. Die möchte ich bitten, sich etwa 60 bis 90 Sekunden Zeit zu nehmen. Da steht zwar 2 Minuten, aber das ist für Langsamklicker, also es geht auch schneller. Wovon ist die Rede? Von dem Finfluencer Award 2025. Und da sind wir als By the Dip-Format nominiert. Und wenn man irgendwo mitmacht, ja, dann möchte man eben auch nicht, dass man nach unten scrollen muss, bevor man seinen eigenen Namen da findet. Vielleicht steht da auch nur Platzierte. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn du uns unterstützen möchtest, uns in diesem Fall als By the Dip Podcast, dann nutz bitte den Link hier in den Shownotes der heutigen Folge. Es geht wirklich schnell. Und wir würden uns freuen, wenn wir da bei diesem Finfluencer Award irgendwo vorne auftauchen. Ist nicht schlimm, wenn es ganz vorne ist. Aber das entscheidet am Ende natürlich derjenige, der da seine Stimme abgibt. Wie viele das sein werden, we will see. Herzlichen Dank für die Unterstützung und nochmal herzlichen Dank für die Gespräche am vergangenen Wochenende. Das ist auch mein Stichwort, denn die Themen, die ich hier zusammengesucht habe, die konnte ich so richtig gar nicht verwenden in der Eröffnungsveranstaltung. Ich war mir nicht ganz sicher, worum es gehen würde. Es war mir natürlich eine große Ehre, die diesjährige Invest auf der Invest Stage zu eröffnen, zusammen mit dem, naja, ihr kennt ihn alle, den ETF-Papst Dr. Gerd Kommer und dem Chief Business Officer der Börse Stuttgart, Dragan Radanovic. Unter der Moderation von Cornelia Frei. 45 Minuten war wirklich klasse, war extrem gut besucht und es war auch ein wirklich sehr schöner Austausch. Nur die Fragen, von denen ich dachte, um die wird es möglicherweise gehen. Ja, es ging um Zukunft, Handel und so weiter. Die wurden da nicht besprochen. Das werde ich jetzt hier gnadenlos zweitverwerten, weil es nämlich meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. In der ersten Reihe einer Eröffnungsveranstaltung sitzen in der Regel Politiker, Kommunalpolitiker, manche auch auf Bundesebene und denen hätte ich was zu sagen gehabt. Aber natürlich stelle ich mich da nicht hin, wenn ich gar nicht gefragt werde nach politischen Rahmenbedingungen und binde denen da irgendwas auf die Nase. Es ist aber so, Politik hat einen ganz großen Einfluss auch auf unsere Geldanlage. Und das, was ich mir hier an Gedanken zusammengetragen habe, das möchte ich euch quasi, wie sagt man es heute, exklusiv hier präsentieren. Denn KI hat eigentlich ja erstmal nichts mit unserem Rentensystem zu tun. Aber unser Rentensystem hat etwas zu tun mit der Produktivität in unserem Land. Und insofern spielt es natürlich eine Rolle. wie produktiv werden wir sein, wie viel Steuern werden bezahlt und dementsprechend ist auch die Frage, wie lange hält unser derzeitiges Rentensystem. Es gibt ja schon, eigentlich wurde sogar aufgenommen, wir wissen noch nicht in der aktuellen Regierung, inwieweit das fortgesetzt wird, der Gedanke eines Staatsfonds, so wie in Norwegen bereits seit langer Zeit bestehend, aufgebaut, oh, so lange ist es noch gar nicht, 1996, gespeist aus Öleinnahmen des Landes, heute über 1,5 Billionen schwer. Und er hat eine klare Ausschüttungsregel. Maximal 3% des Fondsvolumens werden pro Jahr ausgeschüttet, um das Kapital zu erhalten, auch für weitere Generationen. Dazu muss man natürlich erstmal so einen Fonds aufbauen. Und selbst wenn wir uns das wirklich, wirklich ernsthaft vornehmen, und das ist wahrscheinlich das Problem, kaum ein Politiker, es ist ein bisschen gemein, aber es macht nun mal den Anschein, kaum ein Politiker setzt Programme auf, deren Früchte erst in 10 bis 15 Jahren zu sehen sind. Und das ist definitiv so, selbst wenn wir es wirklich, wirklich ernst meinen. Damit lösen wir nicht die Probleme der nächsten 10 Jahre. Aber mit ein klein bisschen Glück wird dieses Land, wird diese Erde ja noch ein bisschen länger bestehen. Und wir müssen uns darum kümmern. Der demografische Faktor gibt uns überhaupt gar keine andere Alternative. Wir müssen unser Rentensystem reformieren. In den ersten 10 bis 15 Jahren dürfte man in einen deutschen Staatsfonds natürlich erstmal nur Einzahlungen tätigen. Ja, keine Entnahmen. Das Kapital muss ja Zeit haben zu wachsen. Stichwort Zinseszinseffekt. Beispiel, bei 10 Milliarden Jahreszufuhr und 5% Rendite dauert es ca. 20 Jahre, um auf einen Kapitalstock von 300 bis 400 Milliarden zu kommen. Und das wäre Minimum für spürbare Rentenzuschüsse. Erst dann wären jährliche Entnahmen überhaupt möglich. Bei 400 Milliarden, kann man sich ganz leicht ausrechnen, sprechen wir bei 3% Ausschüttungen über 12 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist nicht nichts, aber es wären aktuell etwas weniger als 3% der Rentenausgaben. Ja, aktuell sind es ca. 360 Milliarden pro Jahr. Und damit wird auch klar, dieser Staatsfonds, der ja auch insbesondere in den bösen sozialen Medien und von bösen Finfluencern immer wieder beschrieben wird, der wird das Problem nicht alleine lösen, weil die Probleme, die auf uns zukommen, eben nicht erst in 25, 30 oder 40 Jahren auf uns zukommen, sondern schon sehr viel kurzfristiger. Man muss also mehr schaffen und meines Erachtens muss man auch mehr Augenmerk darauf legen, dass wir eine Form der Produktivität erhalten, bei der man davon ausgehen kann, dass die Steuereinnahmen zumindest mal nicht sinken. Ein Staatsfonds ist kein kurzfristiges Renteninstrument. Natürlich, wenn all die Summen, die ich hier genannt habe, einfach verzehnfacht würden, dann hätten wir sicherlich einen größeren Beitrag zur Lösung des Problems. Aber kann sich das irgendeiner vorstellen? Selbst die progressivsten Politiker, die wirklich was vom Finanzmarkt verstehen, selbst die kämen wahrscheinlich momentan nicht damit durch, 100 Milliarden jährlich in so einen Staatsfonds einzuzahlen. Das kriegst du nicht hin, das überlebst du politisch nicht. Dann schauen wir mal auf das aktuelle System, das Umlagesystem, was im Übrigen gar nicht zum Scheitern verurteilt war von Anfang an. Dieses Umlageverfahren war eines, um das uns die Welt vielleicht nicht beneidet hat, aber das hat wunderbar funktioniert. Und zwar so lange, wie die Anzahl derer, die dort einzahlen, die Anzahl derer, die davon profitieren, deutlich übersteigt. Die Demografie verändert aber das Verhältnis dramatisch. Und wenn wir uns die demografische Entwicklung bis 2040 anschauen, dann ist das noch dramatischer und es ist keine Übertreibung. Die Babyboomer-Generation, also diejenigen, die zwischen 1955 und 1969 geboren sind, die gehen bis spätestens 2035 in Rente. Gleichzeitig fehlen junge Beitragszahler, denn die Geburtenraten seit Jahrzehnten sind zu niedrig. Und das alles ist ja auch irreversibel. Ja, man kann nicht sagen, ich hätte gerne vor ein paar Jahren ein Kind geboren. Wir wissen bereits, wie sich dieser Tannenbaum entwickeln wird. Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sinkt die Zahl der Erwerbstätigen bis 2040 um 4 bis 5 Millionen, während die Zahl der Rentner steigt. Die Folgen für das Rentensystem, der Rentenbeitragssatz, müsste, wenn keine Reform erfolgt, Von aktuell 18,6% sind wir da erwischt ihr mich, ja. Ich bin ja weder Rentenempfänger noch Einzahler. Ja, aktuell müssen es 18,6% sein. Der müsste dann laut Schätzungen, ist natürlich, sind ein paar Variablen drin, auf 23-25% steigen, um das heutige Rentenniveau zu halten. Alternativ könnte natürlich das Rentenniveau, das beträgt derzeit rund 48% des Durchschnittslohns, auf 40-43% sinken. Und das bedeutet, das muss man politisch natürlich auch überleben, das bedeutet einen klaren, realen Kaufkraftverlust für künftige Rentner. Und jetzt wird man fragen, ja, was ist denn dann die Lösung? Natürlich, der Steuerzuschuss zur Rente liegt jetzt schon bei 110 Milliarden im Jahr, der müsste stark steigen. Zulasten anderer Staatsausgaben oder durch neue Schulden, ganz einfach. Die Beitragszahler werden damit praktisch sicher überfordert. Junge Generationen zahlen deutlich mehr, auch in Relation zu ihrem Lohn, den sie bekommen, aber sie bekommen viel weniger zurück. Inwieweit da der Solidaritätsgedanke wirklich noch aufrechterhalten werden kann, das ist die große Frage. Zwangsläufig, das sind alles Dinge, die auf jeden Fall passieren, wird die Altersarmut zunehmen. Insbesondere bei Geringverdienern, bei Selbstständigen, gerade mit Kleinen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Ein-Mann-Solo-Selbstständige, bei Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien. Diese Generationenungerechtigkeit, die wird sich verschärfen. Und damit wird natürlich auch das Vertrauen in das gesamte System erodiert. Heißt also, bis 2040 steuern wir ohne Reform auf ein strukturelles Ungleichgewicht zu. Erhöhung des Renteneintrittsalters, der Ausbau kapitalgedeckter Komponenten, gezielte Einwanderungspolitik zur Stützung des Arbeitsmarktes. Das alles sind natürlich Möglichkeiten, um diese zumindest mal den Zeitpunkt in die Zukunft zu verschieben. Wenn wir aber derzeit auf die politische Entwicklung schauen, dann sehen wir davon wenig. So oder so, ohne Reform, ja, all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, eins von denen müssen wir machen. Also wer jetzt sagt, nee, das geht Erhöhung des Renteneintrittsalters, hallo, wenn wir mal was anderes unterschrieben. Wer gesagt, ja, kapitalgedeckte Komponenten, wie denn? Das würde bedeuten, man würde die eigene Vorsorge wirklich unterstützen. Sehen wir das auch nur ansatzweise? Ist in irgendeiner Form zu spüren, dass man hier private Geldanlage fördert? Im Gegenteil, muss ich sagen. Es ist nicht schlechter als vorher, aber hier wird eher gesprochen, wurde zumindest direkt im Anschluss und im Wahlkampf über, wir brauchen mehr, vielleicht eine Finanztransaktionssteuer, wir müssen eine höhere Besteuerung von privaten Vermögen haben. Kommen wir gleich noch zu. All das spricht nicht dafür, dass hier ein echter Reformwille da ist. Und das können wir uns nicht leisten, zu sagen, einfach nochmal 4 Jahre, wir haben derzeit andere Probleme. Wir haben derzeit natürlich massive Probleme, aber das hier wird ein Problem, welches ungelöst von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Der aktuelle Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, das ist der Stand 2024, beträgt 110 Milliarden. Damit ist der Anteil am Bundeshaushalt, je nachdem, was man mit reinnimmt, bummelig 25%. Und damit decken wir ungefähr 30% der Rentenausgaben ab. Laut Projektion des Bundesfinanzministeriums selbst, der Deutschen Rentenversicherung oder auch unabhängiger Institute wie IFO oder IW Köln, müsste der Bundeszuschuss steigen bis 2040 auf ca. 180 bis 200 Milliarden. Das bedeutet ein Plus von 70 bis 90 Milliarden gegenüber dem heutigen Stand jedes Jahr. Der Anteil an den Gesamtausgaben der Rentenkasse würde bei gleichbleibendem System auf 35-40% steigen. Gleichzeitig würde sich der Anteil am Bundeshaushalt auf über 30-35% erhöhen. Und das schränkt logischerweise anderen finanzpolitischen Spielraum stark ein. Wir haben mehr Rentner bei wenigen Beitragszahlern. Wir verlangen, völlig zu Recht natürlich, ein stabil gehaltenes Rentenniveau, Mindestversicherung. Und genau das ist, womit praktisch jede Partei angetreten ist. Wir haben wachsende versicherungsfremde Leistungen. Im Übrigen auch aus meiner Sicht gar nicht diskutabel. Ich halte das für richtig. Die Mütterrente, die Grundrente. Und wir haben eine steigende Lebenserwartung, also eine längere Rentenbezugsdauer. Was wird der Bund machen? Weitere Schulden aufnehmen? Oder er wird bei Bildung oder Infrastruktur, Verteidigung oder Klimapolitik kürzen, um diese Rentenzahlung aufrechtzuerhalten? Was ist da am wahrscheinlichsten? Wer weiß es? Weitere Schulden aufnehmen. Das wird nicht anders funktionieren, es sei denn, wir schaffen es, höhere Einnahmen zu generieren. Dazu kommen wir gleich. Ich habe gesagt, es sind zwei Themen, die ich hier miteinander vermische, ganz bewusst hier mit KI. Ein Gedanke, der immer wieder, und ich habe mich selber auf der Bühne einfach mal, bevor das andere machen, als ich gesagt habe, Palantir und Rheinmetall würde ich beide nicht kaufen, habe ich gesagt, ja, das ist hier so eine linksversiffte Einstellung, die muss man sich auch leisten können. Ich würde die nun mal beide nicht kaufen. Ob das jetzt eine linke Einstellung ist, das weiß ich überhaupt nicht. Aber so oder so, ich halte eine Vermögenssteuer grundsätzlich mal im Ansatz nicht für eine Lösung, ich hielt es für nachvollziehbar, absolut nicht. Wenn ich das, und es gibt Gedanken, ja, steinigt mich, schreibt ihr, macht auch immer, es gibt Gedanken hinsichtlich der Gerechtigkeit auch beim Programm der Linken. Wie dogmatisch wirklich irgendwann immer abgestraft wird zwischen Linken und Rechten, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Als ob ein Linker nicht auch einen klugen Gedanken haben könnte, genau wie jemand, der eher rechtsorientiert ist. Diese Art der Diskussion mache ich einfach nicht mit. Und wenn einer mich kategorisieren möchte, dann ist das sein Problem, ganz bestimmt nicht mein Problem. Eine Vermögenssteuer ab 1 Million Euro halte ich für völlig weltfremd, weil die meisten Selbstständigen damit alles andere als vermögend sind, wenn sie zum Beispiel keine Rente bekämen. Und das bekommen viele nicht. Eine Vermögenssteuer ab 3-stelligen Millionenbeträgen oder sogar höher oder eine höhere Progression. Die meisten dieser Vermögen sind geschaffen worden, weil es durch Steuergestaltung möglich ist, diese Vermögen zu schaffen. Und deswegen halte ich es nicht für abwegig, auch im Sinne der Solidarität, wenn man dort über eine Vermögenssteuer nachdenkt. Aber sie ist nicht die Lösung des Problems, weil andere Arten der Besteuerung, insbesondere von großen Konzernen, nicht große böse Konzerne keinesfalls, aber dass die eine Leistung bei uns anbieten können, dann aber durch Sitz in Irland es schaffen, bei uns nahezu keine Steuern zu zahlen, obwohl hier der Konsum entsteht, das ist für mich Kapitalflucht, die man unterbinden kann. Und wenn das bedeutet, dass meine Amazon-Aktie ja vielleicht ein paar Prozent weniger macht, dann akzeptiere ich das. Ich kann ja nicht auf der einen Seite immer sagen, ich möchte, dass die Welt gerechter und besser wird und auf der anderen Seite sagen, ja, aber mich soll es nicht betreffen. Also von daher erachte ich eine Vermögenssteuer nicht als die Lösung und schlicht und einfach auch deshalb nicht, weil die Summen nicht reichen. Ja, Vermögenssteuer ist ein super Wahlkampfthema, aber keines, welches irgendwie das Rentenproblem löst. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung, je nach Modell und Freibeträgen, könnte eine Vermögenssteuer in Deutschland 11 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr generieren. Das ist nicht nichts. Übrigens, die Hans-Böckler-Stiftung sagt das auch, 10 bis 20 Milliarden. Ich bin ziemlich weit rumgegangen. Proud to pay more, eine ganz interessante Initiative von sehr Vermögenden, sagt, eine Vermögenssteuer könnte jährlich ca. 20 Milliarden in Deutschlands öffentliche Kassen spielen und so weiter und so fort. Ja, 10 bis 25 Milliarden. Nochmal, der aktuelle Zuschuss zur Rente beträgt 110 Milliarden aus dem Topf des Bundes. Der prognostizierte Zuschussbedarf 2040 liegt bei 180 bis 20 Milliarden. Das sind 10 bis 25 Milliarden nicht nichts. Es ist aber nicht die Lösung des Rentenproblems. So, wir überspringen jetzt mal den Teil, der vielleicht dann zu theoretisch ist. Wäre aber auf der Leinwand ganz cool gekommen. Also, was passiert bei den Erwerbstätigen selber? Ja, derzeit, wenn jetzt zum Beispiel die zusätzlichen 80 Millionen durch die Einkommensteuer finanziert werden müssen, halte ich im Übrigen, ich halte unsere Steuern für absolut ausreichend hoch. Die müssen nicht steuern. Die benötigten Mehreinnahmen pro Kopf pro Jahr liegen bei 80 Milliarden. Das heißt also circa bei 40 Millionen Erwerbstätigen 2000 Euro pro Erwerbstätiger, rund 167 Euro pro Monat mehr Steuern pro Person. Das geht nicht. Wenn also durch die Einkommensteuer dieses Rentenproblem gelöst werden soll, das hielte ich für verrückt. Das würde bedeuten, dass die Steuersätze proportional derzeit um 20-25% vom jetzigen Stand steigen würden. Das heißt, der Spitzensteuersatz auf Mitte 50%, der Eingangssteuersatz von 14% auf fast 20%. All das, wer jetzt aber sagt, ja, das ist tatsächlich abwegig. Na, irgendetwas von dem muss kommen. Wachstum, BIP. Ist gleich Bevölkerungswachstum plus Produktivität plus Schuldenwachstum. Bevölkerungswachstum haben wir nicht. Produktivität haben wir aktuell auch nicht. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem, was ich als Titel der heutigen Podcast-Folge genommen habe. Es heißt doch überall, künstliche Intelligenz würde die Produktivität eines Landes erhöhen. Heißt es nicht nur, es gibt verschiedenste Studien und verschiedenste Ansätze, unter anderem von der OECD, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, von McKinsey. Und die sagen, dass KI in etwa das Produktivitätswachstum pro Jahr um 0,5 bis 1,3 Prozentpunkte erhöhen kann. Und wir sprechen hier von dem sogenannten Potenzialwachstum. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen? Weil ähnliche Studien zu den Ergebnissen kommen. Ohne Gegenmaßnahmen wird das jährliche Potenzialwachstum in Deutschland bis 2040 von 1,3 auf unter 0,5% sinken. Und das ist dramatisch viel. Das klingt wenig, aber das Potenzialwachstum, vielleicht aus Zeitgründen überspringen wir es mal und ihr googelt einmal, falls euch der Begriff nicht sagt, was Potenzialwachstum bedeutet. Ja, ein Potenzialwachstum, welches sich mehr als halbiert. Keine Volkswirtschaft der Welt sieht dann noch gut aus. Die Steuereinnahmen werden definitiv sinken. Also von 1,3% aktuell auf unter 0,5%. Wenn also das Potenzialwachstum durch KI um 0,5 bis 1,3 Prozentpunkte erhöht werden kann, dann ist das, wie man so schön sagt, ein absoluter Gamechanger. Auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber zumindest mal für einen Zeitraum der nächsten 20 Jahre. Und wer jetzt sagt, na hallo, das ist ja alles gar nicht so schlimm bestellt, wie wir gedacht haben, das setzt allerdings voraus, heute hohe Investitionen in Infrastruktur und digitale Bildung. Wir brauchen dazu eine klare Regulierung, das heißt nicht Überregulierung, aber wir müssen klar regulieren, wie die Daten genutzt werden dürfen. Wir brauchen eine Adaption der KI in Großunternehmen, aber auch in öffentlichen Strukturen und auch in kleinen Unternehmen. Und ganz klar, das wird so oder so passieren müssen. Wir werden Millionen von Arbeitskräften umschulen müssen. Das ist meines Erachtens etwas, KI klingt wie was, wie der Trend im Internet, was sich mal so entwickeln wird und so. Das geht rasend schnell. Und genauso wie viele große Unternehmen sich gerade fragen, wie viele Arbeitsplätze sie in welchen Bereichen eigentlich noch in 5 Jahren brauchen, genauso muss das natürlich auch die öffentliche Hand machen. Wir werden sonst eine steigende Arbeitslosigkeit haben, auch durch den Einfluss von Robotik. Und das muss man jetzt, wir brauchen ja diese Arbeitskräfte durchaus, aber sie müssen umgeschult werden. Das hilft nichts. Die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Ausgleichs, hier habe ich die Studien gefüttert, beziehungsweise die KI mit Studien gefüttert, weil es natürlich ist eine Mutmaßung. Werden wir es schaffen, den Produktivitätsrückgang in Deutschland durch KI vollständig auszugleichen? Wahrscheinlichkeit 20-30%. Es ist möglich, aber dazu müsste man das Ganze auf breiter Front sehr schnell umsetzen. Und diese Investitionen in Infrastruktur und digitale Bildung sind alternativlos. Und wann immer man ein Wenn-Dann-Szenario hat, bei dem es heißt, wir müssen das schnell umsetzen, wird man natürlich äußerst skeptisch. Deswegen sind wir wahrscheinlich eher bei einer Wahrscheinlichkeit von 50-60%, dass KI zum Teil diese Produktivitätsrückgänge ausgleichen kann und leider auch bei einer Wahrscheinlichkeit von 10-20%, dass das Risiko bei regulatorischer Trägheit oder bei Fachkräftemangel oder bei fehlendem Ausbau der Infrastruktur immer noch 10-20%, dass KI bei uns mehr oder weniger ineffektiv bleibt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Folgen dann noch gravierender werden, denn andere Länder, nicht alle, das ist hier auch Quatsch zu sagen, Deutschland verpennt hier wieder alles, auch in anderen Ländern sehen wir, dass es diese Entwicklung gibt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und man kann es ja auch mal positiv betrachten. Wir haben enormes Potenzial, wenn wir es denn nutzen. Das Fazit: KI kann Produktivitätsrückgang in einem ganz erheblichen Maß ausgleichen und damit zumindest mal die Probleme unseres aktuellen Rentensystems verschieben, auch wenn klar ist, dass wir hier aktiv werden müssen. Aber nur mit hoher Wahrscheinlichkeit, und jetzt sage ich etwas, was gerne im Wahlkampf gesagt wird, wenn Deutschland auch entschlossen handelt. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und drücke die Daumen, aber ganz feste. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.